Matthäus 4, Vers 17. Es gibt ja Worte oder vielleicht sogar Gebote, die bei uns positive Gefühle auslösen. Und dann gibt es Worte oder Gebote, die bei uns vielleicht eher negative Gefühle auslösen. Vielleicht machen wir mal so kurz und zur Einstimmung so ein Stimmungsbarometer für ein paar Worte. Zum Beispiel nehmen wir das Wort Essen. Was löst das Wort Essen bei dir aus? Positiv oder negativ? Darf ich mal sehen? Wenn die Mama oder die Frau ruft, Essen ist fertig. Positiv oder negativ? Kommt wahrscheinlich darauf an, wie sie kocht, ne? Aber ich sehe, die meisten von uns würden mit Essen was Positives verbinden. Die meisten essen gern. Wie wäre es mit dem folgenden Gebot, wenn ich dir sage, hier sind 5 Euro, kauf dir ein Eis. Ist es positiv oder negativ? Positiv, oder? Wie wäre es mit dem Gebot, geh einkaufen. Frauen, ja, die Männer, nicht so begeistert. Wie ist es mit dem Gebot? Tu Buße. Oder was löst es bei euch aus? Es war der Aufruf von Jesus, den wir letztes Mal gesehen haben, an die Menschen. Begeisterung war nicht so groß. Ich glaube, Buße, Umkehr, Umdenken, das hat so ein Stück weit einen schlechten Ruf. Das löst nicht im ersten Moment Glückshormone bei uns auf, wenn wir diesen Aufruf hören. Warum ist das so? Ich glaube, einerseits, weil wir träge sind, wenn es um Veränderung geht. Zweiter Grund wahrscheinlich, weil es erstmal Aufgeben und Selbstverleugnung bedeutet für uns. Ein Umkehr von meinem Weg auf seinem Weg. Aber eigentlich ist es schade, oder, dass wir da oft so ein schlechtes Gefühl dabei haben, schlechte Assoziation. Denn die Wahrheit ist, Buße, Umkehr ist eine der schönsten Aktivitäten, die es überhaupt gibt. Weil sein Weg ist nämlich viel besser als mein Weg. Was er mir sagt, das sagt er mir zum Guten, weil er mich lieb hat. Unser Vater ist ein liebender Vater, ein liebender Papa, der es gut mit mir meint, der das Beste für mich will. Und wenn es um das Thema Buße geht, ich glaube, wie du Buße siehst, das hat viel damit zu tun, wie du Gott siehst, welches Bild du von Gott hast. Weil Buße ist ja zuallererst eine Umkehr zu ihm. Und wenn wir ihn sehen, so wie er ist, dann ist das eigentlich eine wunderbare Sache. Denn Gott ist schön. Gott ist die schönste Person, die überhaupt existiert. Er ist die liebevollste Person, die geduldigste, die barmherzigste, die gütigste, die wohlwollendste, die reinste Person, die gerechteste, die mächtigste, die weiseste Person, die kreativste Person. Johannes sagt uns, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Finsternis ist die Konsequenz von Gottes Ferne, die Konsequenz eines gottlosen Lebens. Aber Gott ist schön im jeden Sinn des Wortes und deshalb preisen wir ihn. Das ist unsere natürliche Reaktion auf Schönheit. Wenn du jetzt an eine schöne Symphonie denkst oder einen schönen Sonnenuntergang, eine schöne Landschaft, dann sagen wir, ah, ist das schön. Das ist ein Zitat von meiner kleinen Tochter übrigens, die Lena, hat es zu Neujahr gesagt. Da hatten wir so einen ganzen tollen Sternenhimmel und wir sind rausgegangen und Lena hat hochgeschaut und hat gesagt, ah, ist das schön. Ah. Und deshalb begehren wir ihn, ob es uns bewusst ist oder nicht. Völlig zweckfrei. Wenn wir was Schönes sehen, dann wollen wir es haben, oder? Dann begehren wir es. Ein schönes Kleid, ihr Frauen, schönes Auto, ihr Männer, schönen Urlaub. Dann wollen wir es haben, dann kaufen wir es, auch wenn wir es eigentlich nicht wirklich brauchen, weil wir schon 50 Kleider im Schrank hängen haben, aber einfach, weil es schön ist. Und alles, was Gott macht, ist schön. Du wirst niemals sagen, boah, das ist ein hässlicher Sternenhimmel. Oder was für ein hässlicher Sonnenuntergang. 1. Mose lesen wir, Gott hat von allem, was er geschaffen hat, gesagt, es ist gut. Wir schaffen es, das Schöne zu verschandeln oft. Was wir produzieren, ist manchmal nicht so schön, oder? Wenn wir Windräder in die schönsten Landschaften bauen. Oder für mich ist die Vandalen, die irgendwelche alten Kühlschränke an einen schönen See abladen, ihren Sperrmüll. Auch Dinge wie Streit oder Krieg oder Unterdrückung, Missbrauch, Lüge, wenn wir jetzt an Beziehungen denken. Das Schöne ist, dass Gott in seiner Liebe die Möglichkeit geschaffen hat, all unseren Müll, all unsere Schuld, all unsere Sünde abzuladen, die unser Leben finster macht und unsere Beziehungen kaputt macht. Auch die Beziehung mit Gott. Das hat er in Jesus getan. In Jesus ist Umkehr möglich. Der Weg zurück in die Beziehung zu diesem wunderschönen, wunderbaren Gott. Und Jesus hat Veränderung möglich gemacht. Das ist ja was, was wir aus uns selbst nur sehr begrenzt können, oder? Ich habe nur sehr begrenzt Kraft und Fähigkeit und Motivation, mich selbst zu verändern. Aber Jesus hat den Heiligen Geist in unsere Herzen gesandt, zumindest denen von uns, die sich geöffnet haben für ihn. Kolosser 1, Vers 27 sagt uns, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung auf den Himmel, auf ewiges Heil, perfekte Herrlichkeit, aber auch schon hier und jetzt teilhaben an seiner Herrlichkeit hier. Verändert werden in Herrlichkeit. Heiligung ist der biblische Begriff, dass wir heil werden, Jesus ähnlich werden. Das heißt, wir haben eine echte Hoffnung auf Veränderung zum Guten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hoffnung auf heile Beziehungen. Wenn ich Jesus ähnlicher werde, dann werden ganz automatisch meine Beziehungen heiler. Dann wird sich meine Frau oder dein Mann dich ganz neu in dich verlieben. Warum? Einfach, weil Jesus schön ist und weil Jesus begehrenswert ist. Wenn wir so werden wie er, dann ändert das alles. Also wenn wir diesen Aufruf Jesu hier im Vers 17 hören, tut Buße, denn das Reich der Himmel, die Herrschaft Gottes, die Herrlichkeit Gottes ist nahe gekommen. Er ist ein König und du darfst sein Kind werden, du darfst mit ihm herrschen, sein Reich, seine Herrlichkeit erben. Das ist in deiner Reichweite. Wenn wir das hören, tut Buße, dann sollten wir sagen, ja, wie wunderschön ist das, wie wunderbar ist das. Es ist wunderbar, der Heilige Geist hat mich überführt, hat mir Hässlichkeit gezeigt in meinem Leben, was immer das ist. Habgier oder Neid, Lieblosigkeit oder Egoismus. Er hat mir das gezeigt und ich kann sagen, wow, danke Herr, dass du mir das gezeigt hast und ich kehre um. Zum Heil, zum Schönen. Ja, wie wunderbar ist es. Buße ist was Wunderschönes. Ist das deine Reaktion, wenn der Heilige Geist dich überführt? Du sagst, ja, danke. Viel zu selten, oder? Sollte aber so sein, wenn wir klar sehen. Warum sind wir oft so wenig bußfertig, so wenig bereit, uns korrigieren und verändern zu lassen? Ein Grund ist sicher die Lust der Sünde. Sünde macht zumindest kurzfristig schlicht und einfach Spaß. Sonst wäre es auch gar keine Versuchung. Bevor es uns den Tod bringt, dann in unsere Seele und in unsere Beziehungen und auch die Beziehung mit Gott. Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod, das ist die Konsequenz. Aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Zweiter Grund, der uns davor abhält, bußfertig zu sein, ist, glaube ich, der Ruf nach Buße, nach Umkehr, stellt die Herrschaftsfrage. Stell dich vor die Wahl, entweder du sitzt am Steuer oder Jesus sitzt am Steuer deines Lebens. Entweder du bestimmst, wo es lang geht, oder Jesus darf bestimmen, wo es lang geht. Und wir sind stolze, eigenmächtige Wesen. Und das ist der Grund, warum wir so viel Schrott und Müllhalden in unserem Leben haben. Je besser du Gott kennenlernst, je mehr du in der Bibel liest und ihn kennenlernst, desto mehr wird mir zumindest bewusst, er ist ein viel besserer Herr für mich als ich selbst. Er ist der Ich Bin. Ich bin der Ich Bin's nicht. Obwohl ich manchmal glaube, ich bin so toll. Aber er ist der alleinige, allweise, gütige, liebende Gott. Ich bin ein Idiot. Ich schaffe es in allerkürzester Zeit, totales Chaos anzurichten in meinem Leben, in meinen Beziehungen, wenn ich nicht auf ihn höre, wenn ich denke, ich weiß besser als er. Wenn ich meinen Lüsten folge und meinem Ego statt seinem Wort, dann falle ich auf die Nase und tue mir weh und produziere Schrott und Unheil und Unfrieden für mich und für andere Menschen. Und so langsam lerne ich das, ich kann ihm vertrauen. Er ist mein Papa, der mich lieb hat. Er will mich beschützen, er will mein Bestes. Und was er sagt, ist das Beste für mich, das ist gut für mich, selbst wenn ich es gerade vielleicht auch noch nicht ganz verstehe. Aber zu lernen, einfach stur gehorsam zu sein. Jedes Mal, wenn ich das tue, finde ich raus, hey, das war gut und das war heil und das war weise. Wie gesagt, wir sind letztes Mal nicht so weit gekommen, wie ich wollte, aber es war mir wichtig, diese Perspektive zum Thema Buße noch hinterher zu schieben. Weil wenn wir nicht das richtige Bild von Gott haben, dann werde ich ihm nicht vertrauen. Und wenn ich ihm nicht vertraue, dann werde ich nicht bußfertig sein, dann werde ich nicht bereit sein, mich ihm zuzuwenden und seinem Weg und meinen loszulassen. Und wenn ich nicht bußfertig bin, bereit umzukehren, mich verändern zu lassen von ihm, dann werde ich kein Jünger Jesu sein, kein Nachfolger Jesu sein. In Lukas 17, Vers 27 hat Jesus gesagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Lehrling. Und zwar mehr als im heutigen Sinn. Das war damals viel persönlicheres Verhältnis, wie wir das sehen, wenn wir von Jesus und seinen Jüngern lesen. Ein Jünger war jemand, der mit seinem Lehrer gelebt hat, der ihn beobachtet hat, der von ihm gelernt hat, der das tut, was er tut. Und ich überlasse es Gott, wer gerettet ist und wer nicht gerettet ist. Das steht uns gar nicht zu beurteilen, aber Jesus stellt die Herrschaftsfrage zuerst. Jesus hat gepredigt, tut Buße, erstens, kehrt um und dann zweitens, glaubt an das Evangelium. Und wir tun uns und den Menschen keinen Gefallen, wenn wir den Gehorsam von dem Glauben trennen. Dann haben wir Menschen, die sich zu Jesus bekehren, unter Anführungszeichen, aber sich nicht ändern wollen, die einfach weiterleben wollen wie bisher, ihr eigener Herr bleiben wollen. Und das ist eine sehr bedenkliche, eine sehr unheile Einstellung. Wie gesagt, das Erlösung lasse ich Jesus über, aber das verhindert auf jeden Fall, dass wir Jünger Jesus werden. Dass wir Jesus ähnlich werden, dass wir ein Zeugnis sind, dass wir geistig wachsen, dass Gott uns gebrauchen kann in dem Ausmaß, wie er uns gebrauchen will. Die Psychologen sagen uns, wenn ein Mensch nicht nach dem lebt, was er glaubt, nach seinem Wertmaßstäben, nach dem, was er weiß, was richtig ist, nach seinem Gewissen, dann entsteht kognitive Dissonanz, nennen sie das. Also es ist ein Zustand, den wir nicht gut aushalten können. Das wurmt uns, würde ich mal auf Deutsch sagen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, das aufzulösen. Das erste ist, dass ich mein Verhalten ändere und dem anpasse, was richtig ist, was mein Gewissen sagt, was ich glaube. Also das wäre der biblische Ansatz. Biblische Worte für das Buße tun. Schuld bekennen, mir die Schuld abnehmen lassen, mich neu ausrichten. Das ist, was Jesus von uns fordert hier. Und das ist schön und das ist gut und das ist heil. Zweite Möglichkeit wäre, theoretisch zumindest, und das ist ein Weg, den viele gehen, wenn mein Leben mit meinem Glauben nicht zusammenpasst, zweite Möglichkeit wäre, den Glauben zu verändern und zu relativieren, mir einzureden, hey, das ist nicht so schlimm, das ist schon okay, wegzudiskutieren, was Gottes Wort sagt. Ja, ich weiß, du sollst nicht lügen, aber so eine kleine Notlüge, das ist schon okay. Und, die Bibel verdammt nicht meine Art der Unzucht, homosexuelle Unzucht oder wenn ich mit der Freundin vor der Ehe ins Bett gehe, da geht es nur um Götzendienst, um Götzentempel. Oh, die Bibel ist nicht wirklich Gottes Wort, das ist nur irgendwie Gottes Wort in Menschenwort und wir können uns irgendwie so hinbiegen und raussuchen, was uns passt und was uns nicht passt. Kennt ihr das? Das sehen wir ständig, oder? Aber der Punkt ist, wenn wir das tun, dann betrügen wir uns selbst. Denn wir werden die Wahrheit nicht ändern durch das, was wir glauben oder was wir uns zurechtlesen. Wir können auch objektive, echte Schuld nicht wegdiskutieren. Die kann uns nur Jesus abnehmen. Das wäre wie wenn wir so ein Pflaster auf einen offenen Beinbruch drüber kleben und sagen, oh, ist schon okay, ist schon gut. Ist leider kein heiler Weg, auch wenn wir das oft sehen. Punkt, den ich heute machen will, ist, nehmt Buße, nehmt Umkehr als etwas Schönes wahr, als etwas Heiles. Und lebt in dieser Einstellung der Zuwendung hin zu Gott. Buße ist ja mehr als nur ein einmaliges Ereignis, es ist eigentlich ein Lebensstil. Jesus hat gesagt, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann müssen wir uns täglich verleugnen, täglich unser Kreuz aufnehmen und ihm folgen. Es ist ein Lebensstil. Also tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Vers 18, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas seinen Bruder, die ihr Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass Petrus und Johannes und wahrscheinlich auch Petrus und Andreas und wahrscheinlich auch der Johannes schon bekannt waren mit Jesus. Aber jetzt begegnet Jesus ihnen und beruft sie, ihren Job zu verlassen und bei ihm in die Lehre zu gehen. Also Jünger des Rabbis zu werden, seine Nachfolger, ihn zu beobachten, von ihm zu lernen, wie er denkt, wie er die Dinge tut, seine Lehre zu lernen und eben seine Nachfolger zu werden. Irgendwann mal seinen Predigtdienst zu übernehmen und andere Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Und hier sehen wir eine kurze Zusammenfassung eigentlich. In Lukas 5 sehen wir das ausführlichere Bild. Lukas beschreibt uns, dass Jesus davor gepredigt hat zu vielen Menschen, die da am Ufer waren von dem Boot von Petrus aus. Er hat gesagt, Petrus, darf ich mal dein Boot benutzen, um zu den Leuten zu reden, dann können sie ihn besser verstehen und hören. Nachdem Jesus gepredigt hat, hat er den Petrus herausgefordert, nochmal rauszufahren bei Tag und seine Netze auszuwerfen. Und das war damals nicht üblich, die haben bei Nacht gefischt. Und das Blöde war, dass Simon hat in der letzten Nacht nichts gefangen. Ziemlich peinlich für einen Fischer. Und jetzt sagt Jesus zu ihm, alle anderen gucken zu und Jesus sagt, fahr raus, wirf deine Netze aus. Also Simon war wieder mit dieser Herrschaftsfrage konfrontiert. Wird er Jesus vertrauen? Wird er Jesus gehorchen? Wird er Jesus folgen? Und der Simon sagt, Herr, wir haben die ganze letzte Nacht nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich rausfahren und die Netze auswerfen. Und das ist die Einstellung eines Jüngers. Herr, auf dein Wort hin will ich. Und er kennt die Geschichte. Es war ein Riesenfischzug. Jesus hat die Netze so gefüllt, dass die fast zerrissen sind, dass sie die gar nicht alleine ins Boot reinholen konnten. Und sie haben dann den Jakobus und den Johannes zur Hilfe gerufen mit ihrem Boot. Nachdem das alles fertig war, hat der Simon Petrus sich Jesus zu Füßen geworfen und hat gesagt, Herr, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat was erkannt von Jesus, dass dieser Jesus nicht ein normaler Mensch ist, dass er in einer ganz anderen Kategorie ist. Er hat was gesehen von seiner Königsherrschaft, von Jesus Schönheit, von seiner Heiligkeit, von seiner Macht, von seiner Göttlichkeit. Er hat erlebt, wie das Reich Gottes in sein Leben eingebrochen ist. Und nicht nur der Petrus, wir lesen alle, diese vier Fischer waren von den Socken über diesen großen Fischfang, über dieses große Wunder. Und da in dem Kontext spricht Jesus zu ihnen, kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ich will euch jetzt gebrauchen, um Menschen in mein Reich zu holen mit dem Netz des Evangeliums. Und seid ihr auch beeindruckt von dieser Hingabe und dieser Bereitschaft, diesem radikalen Gehorsam der Jünger? Wir lesen hier sogleich, sofort, verließen sie alles, ließen alles zurück, ihre Boote, den Papa, die Netze, ihren Job. Jesus ist die absolute Nummer eins. Er ist wichtiger als alles andere. Und mit ihm gehen, ihm folgen, ist das Allerhöchste in unserem Leben. Als Nachfolger Jesu, ich meine, es ist nicht heiliger, mit ihm zu predigen, als mit ihm zu fischen. Das ist nicht der Punkt. Als Nachfolger Jesu tun wir alles, was wir tun für ihn und mit ihm zu seiner Ehre. Es gibt nichts Säkulares in dem Sinn für uns. Alles, was wir tun, ist Gottesdienst, alles ist geistlich. Aber die Herausforderung für mich und für dich, die ich hier lese, ist, wenn Jesus dich und mich ruft, was zu ändern in unserem Leben, wenn er zu uns über etwas spricht, sind wir genauso eifrig wie die Jünger, sind wir genauso bereit, sofort, sogleich zu folgen. Sind absolute Vorbilder hier. Und Jesus hat sie total hier aufs Glatteis gerufen, in die Ungewissheit. Hat die Jünger berufen, ihren Job zu verlassen, ihre Karriere zu verlassen, ihre Sicherheit zu verlassen. Wenn man an den reichen Jüngling denken, dem Jesus gesagt hat, verkauf alles, was du hast und folge mir nach, ihn hat er berufen, seinen Wohlstand zu verlassen. Andere in Lukas 9 hat er berufen, ihr Dach über dem Kopf zu verlassen, hat gesagt, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann, ihre Familie zu verlassen, dass die Toten begraben. Ziemlich krass. In Lukas 14, Vers 26, ich lese aus der Neuen Leben-Übersetzung, da hat Jesus zu der Volksmenge, die ihm nachlief, gesagt, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Keiner von euch, der nicht allen sagt, was er hat, kann mein Jünger sein. Schließ dich aus. Entweder er ist der Herr oder ich bin mein Herr. Es geht nicht beides. Entweder oder. Jesus sagt uns, sein Wille, seine Ehre, sein Reich ist wichtiger als alles andere. Und es ist es wert, dass wir alles andere lassen. Und es ist heil, es ist das Beste, so zu leben. Und heißt ja nicht, dass Jesus uns jedem alles wegnimmt. Er nimmt uns oft die Dinge weg, die uns hindern in unserer Beziehung mit ihm. Aber in unserem Herzen sollten wir so ein leichtes Festhalten an den Dingen dieser Welt haben. Dass wenn Jesus zu uns kommt und in unser Leben spricht und sagt, du, das will ich ändern, oder vielleicht berufe ich dich sogar zu was ganz Neuem, dass wir wie die Jünger frei sind zu sagen, ja, Herr, lass es liegen. Ist mir sowieso nicht so wichtig, weil du bist mir wichtig und du bist so schön, du bist so wunderbar, du bist der Höchste. Mein Leben dreht sich um dich. Niemand wird mal sagen auf dem Sterbebett, ich wünschte mir, ich hätte egoistischer gelebt. Ich hätte weniger auf Jesus gehört. Oh, ich wünschte mir, ich hätte nicht so viel Zeit, so viel Energie für Jesus verschwendet. Das wird kein Mensch sagen. Gegenteil ist wahr. Leute sagen, wäre ich nur fokussierter gewesen. So wie der Paulus gesagt hat, das Leben ist für mich eine Sache, eine Person eigentlich, das Leben ist für mich Christus. Darum dreht sich alles. Und ich glaube, die Apostel hatten das irgendwie klar, die Schönheit, den Wert, die Hoheit von Jesus. Warum waren die so sofort gehorsam? Ich glaube, die hatten das richtige Bild. Sie waren sich bewusst, ein Leben mit Jesus und für Jesus, ein Lebensstil der Buße, der Hinwendung zu ihm. Das ist das Größte, das ist das Beste, das ist das Heilste. Nicht unbedingt das Einfachste, aber das Allerbeste. Jesus ist der Beste, Jesus ist der Schönste. Also wenn wir nur Jesus sehen, so wie er wirklich ist, dann werden wir nicht zurückhalten. Deswegen ist es wichtig, dass wir das richtige Bild von ihm haben. Und Jesus beruft diese Fischer hier jetzt, Menschenfischer zu werden. Und ich finde das interessant, da gibt es viele Parallelen. Fischer braucht viel Geduld, oder? Durchhaltevermögen. Die Fische beißen nicht immer sofort, wie der Petrus erlebt hat. Viele Menschen bekehren sich nicht sofort, wenn du das erste Mal von Jesus erzählst. Fischer braucht Flexibilität. Es gibt verschiedene Arten, Fische zu fangen. Manche mit Netz, manche mit der Angel, manche mit der Harpune, manche fischen mit Dynamit. Je nach dem Fisch. Es gibt verschiedene Köder, wie man verschiedene Fische fangen kann. Und genauso die Menschen sind unterschiedlich. Und das sehen wir bei Jesus. Jesus ist immer auf den konkreten Menschen eingegangen, mit dem er es zu tun hatte. Der hat nicht so dieses Schema X gehabt, in das er alle reingepresst hat und nachdem er vorgegangen ist. Und auch wir brauchen Flexibilität, um Menschen für Jesus zu erreichen. Drittens, Fischen war damals zumindest Teamwork, wie wir auch gesehen haben bei den Jüngern. Ist auch heute so. Vierter Punkt, der mir eingefallen ist, es erfordert Mut. Auch den Mut, sich lächerlich zu machen, wie der Petrus, der nichts gefangen hat. Auch wenn wir rausgehen, evangelisieren, ist es oft eine Überwindung. Ich muss meinen Schweinehund überwinden, meine Menschenfurcht. Ich weiß nicht, wie wird derjenige reagieren. Brauche ich Mut. Und es erfordert auch eine bestimmte Expertise zu fischen oder ein bestimmtes Können, ein bestimmtes Wissen und auch in geistlichen Dingen. Wir wollen unsere Bibel gut kennen, wir wollen unser Zeugnis erzählen können, wie Jesus unser Leben verändert hat. Wir wollen fähig sein, das Evangelium weiter zu erzählen, das, was Jesus für uns getan hat und wie es persönlich wird, wirksam wird für einen Menschen. Ich hoffe, ihr könnt es alle, sonst sprecht mich an oder den Jochen. Es ist wichtig, dass wir das können, dass wir lernen, ein Gespräch zu führen. Aber vor allem, dass wir mit Jesus sind, das ist die beste Ausbildung. So funktioniert eigentlich Ausbildung in der Schule Jesu. Nicht nur Kopfwissen, sondern wirkliche, persönliche, konkrete Gotteserfahrung in unserem Leben. Seht, dass Jesus hier sagt, kommt, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Es ist er, es ist die Gemeinschaft mit ihm. Nicht das Theologiestudium oder die Bibelschule, obwohl das auch gute Sachen sind. Aber in Apostelgeschichte 4, als die Leiter Israels die Freimütigkeit des Petrus und des Johannes sahen und merken, dass sie ungelehrte, ungebildete Leute waren, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Es waren keine Theologiestudenten, aber die hatten die beste Ausbildung, die es gibt. Sie sind mit Jesus gewesen. Und das ist der Schlüssel für jeden Jünger. Fischer brauchen Glauben. Das Netz hinunterzulassen, nachts, wenn man nichts sieht. Menschenfischer brauchen Glauben, Vertrauen, dass Gott wirkt, wenn wir seine Nachricht weiter sagen. Evangelisieren ist immer ein Glaubensschritt. Und gute Fischer sind aktive Menschen, oder? Fischen ist Arbeit. Die mussten früh aufstehen, die mussten rausrudern auf den See, die Netze auswerfen, die Fische reinziehen in das Boot, dann die Fische ausnehmen, nachher die Netze flicken und so weiter und so fort. Das gilt auch für unser geistiges Leben. Faulheit oder Trägheit ist kein hoher Wert in der Bibel, im Gegenteil. Und ich finde es faszinierend, wie viele Menschen Jesus oder Gott allgemein von der Arbeit wegruft. Er ruft die Fischer bei der Arbeit, er ruft den Matthäus, den Zolleintreiber, als er bei seiner Arbeit sitzt. David und Mose waren Hirten, als Gott sie berufen hat. Elisa war am Pflügen, als er seine Berufung empfangen hat, habe ich das unlängst gelesen in meiner stillen Zeit. Also geistiger Dienst ist nicht was, was du tust, weil du gerade sonst nichts zu tun hast. Wir sehen, dass Gott gebraucht aktive Menschen. Und wir sind nicht alle berufen, Evangelisten zu werden, aber wir alle haben den Auftrag, Menschenfischer zu sein. Menschen zu Jesus zu führen. Zeugnis zu geben. Leben wir so? Ist das dein bewusstes Bestreben? Nutzt du die Gelegenheit, die Gott dir täglich gibt, dafür? Es ist nicht nur gut für die anderen, die die Botschaft hören, auch gut für uns. Erfrischend für unseren eigenen Glauben, wenn wir es bezeugen und weitersagen. Und wirklich, es ist dieser Kontext von dem, das Evangelium weitersagen, dem Kontext von anderen Menschen dienen, indem wir Gottes Geistesgaben erleben in unserem Leben. Gottes Wirken, Gottes Wunder. Und ich liebe die Zeugnisse, die dir Jochen erzählt aus seinem Alltag. Einfach Bereitschaft, Glaubensschritte zu machen und Gott wirkt. Und ich möchte uns dazu herausfordern, Glaubensschritte zu machen, die gute Nachricht weiterzugeben, im Kleinen wie im Großen. Einfach die kleinen Gelegenheiten, die Gott uns schenkt. Die Schüler, die nachfragen oder der Handwerker, der irgend sein Erlebnis erzählt. Und du kannst anknüpfen. Leute, wir haben die beste Botschaft aller Zeiten. Das Reich Gottes ist nahe. Du kannst in Jesus versöhnt werden mit dem wunderbaren Gott. Du kannst sein Kind werden. Du kannst ein Teil seines Reiches werden. Es gibt keine bessere Nachricht. Und es gibt nichts Schöneres, als einen Menschen zu Jesus zu führen. Zusehen zu können. Und manchmal kann man das so wirklich sehen, wie die Schuldenlast abfällt von den Schultern eines Menschen und wie sich das Gesicht verändert und zuzusehen, wie Gott ein Leben verändert und ein Leben heil macht. Habt ihr das schon erlebt? Ich hoffe. Wer durfte schon mal erleben von euch? Wer durfte schon mal jemanden zu Jesus führen persönlich? Zeigt mal. Okay, wer noch nicht? Das haben viele nicht aufgezeigt. Und ich meine, das ist was nicht an uns liegt. Unser Auftrag ist, dass wir die frohe Botschaft weitergeben, dass wir es weitererzählen. Das ist unser Ding. Bekehrung ist Gottes Ding, das können wir nicht erzwingen. Aber kommt, lasst uns doch dafür beten. Ich möchte es zu meinem Gebet machen, dass die, die das noch nie erleben durften, es erleben dürfen. Weil es ist so eine wunderschöne Sache. Herr, wir wollen jetzt einfach beten. Herr, du siehst die, die gesagt haben, ich durfte es noch nicht erleben. Vater, ich bitte dich, dass du sie gebrauchst. Ich bitte dich, Vater, dass du Freimut schenkst, dass du Menschenfurcht wegnimmst, Herr, dass sie froh und mutig bezeugen, was du in ihrem Leben getan hast. Und Vater, ich möchte um diese Gnade bitten, dass du ihnen dieses Geschenk gibst, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Und dass du ihnen Menschen bringst, die offen sind und hungrig sind und die Ja sagen wollen zu dir, die nur auf diese gute Botschaft gewartet haben. Ich möchte bitten, Vater, dass es jeder hier erleben darf, wie schön es ist, dabei zu sein, wenn ein Mensch gerettet wird. Teil davon zu sein, gebraucht zu werden von dir. Schenk diese Gnade, Vater, darum möchte ich dich wirklich von Herzen bitten. In Jesu Namen. Amen. Wo waren wir? Vers 23. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Also der Messias lehrte, er demonstrierte seine Vollmacht, die Macht über Dämonen, über den Teufel, über Krankheit, über die ganze Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Nichts ist Jesus unmöglich. Das sollten wir uns bewusst machen, jedes Mal, wenn wir für jemanden beten. Wenn wir mit Zuversicht beten. Nicht mit Zuversicht auf unsere Gebete oder auf unseren Glauben, aber auf Zuversicht auf ihn, den allmächtigen Gott. Nichts ist ihm unmöglich. Frage hier ist, heißt es hier, er heilte alle Krankheiten? Hat er alle Kranken geheilt? Oder heißt es hier, er heilte alle Arten von Krankheiten? Im Griechischen kann es beides bedeuten. Und wenn ihr verschiedene Übersetzungen lest, wird euch auffallen, dass es verschiedene Übersetzer unterschiedlich übersetzen. Die Frage dahinter, die dahinter steckt natürlich, ist diese große Frage, will Gott alle Kranken heilen? Und die Antwort ist, ist schon spät, wir müssen Schluss machen, ich glaube nächstes Mal. Nee. Die Antwort ist, will Gott alle Kranken heilen? Die Antwort ist ja. Manche hier und jetzt und die anderen in der Ewigkeit. Aber sein Herz ist, alle Menschen heil zu machen. Zumindest alle, die ihm vertrauen. Die kann er heil machen. Wir sehen hier zumindest, dass Jesus viele Menschen geheilt hat. Aber wir wissen auch, dass es messianische Zeichen waren. Zeichen, um die Menschen darauf hinzuweisen, wer Jesus ist. Auf der anderen Seite sehen wir in der Apostelgeschichte 3 diesen gelähmten Mann, von dem es heißt, er wurde täglich an die Tür des Tempels gesetzt, um dort zu betteln. Und er wurde nicht geheilt. Zumindest nicht bis zu dem Punkt, wo der Petrus da aufgekreuzt ist mit seinem Kollegen. Aber er wurde nicht geheilt vorher, obwohl Jesus öfter im Tempel war. Und wir sehen, dass Gott durch den Paulus geheilt hat und Wunder getan hat, aber dass der Paulus schreibt, dass manche seiner Mitarbeiter, die mit ihm gereist sind, krank waren und offensichtlich nicht geheilt wurden und er selbst auch. Und wir haben erlebt, dass Gott Geschwister nach Gebet für Krebs oder gegen Krebs vielmehr geheilt hat. Und wir haben auch erlebt, dass Geschwister, nachdem wir für sie gebetet haben, an ihrem Krebs gestorben sind. Mir hat eine Ärztin unlängst gesagt, bei einer Untersuchung, wenn wir alle alt genug werden, sterben wir alle an Krebs. Und die Realität ist, zumindest viele, wahrscheinlich die meisten Menschen sterben an einer Krankheit. Was heißt das für uns? Ich glaube, das Beste für uns ist einfach, dass wir für jeden Kranken beten im Vertrauen auf Gott und an Gott überlassen, ob er heilt und wann er heilt und wie er heilt. Manchmal tut er das übernatürlich, manchmal tut er das durch die Ärzte, manchmal tut er das auch nicht. Da müssen wir ihm vertrauen. Er ist viel weiser als wir. Seine Pläne sind oft viel höher als unsere Pläne. Wir, ganz natürlich, wir wünschen uns natürlich, dass alle, für die wir beten, gleich sofort übernatürlich geheilt werden. Aber wir sehen auch Menschen wie die Joni Erickson zum Beispiel, die Gott gerade durch ihre Krankheit und ihre Behinderung machtvoll gebraucht. Und ich fände es absurd und es wäre vermessen, solchen Menschen Kleingläubigkeit vorzuwerfen, wie manchmal die tun, die sagen, Gott will alle heilen, hier und jetzt. Es wäre auch geistlicher Missbrauch, das zu tun. Wir beobachten auch, dass manche Menschen sich erst durch eine Krankheit oder durch ein Leid zu Jesus überhaupt hinwenden oder geistig wachsen. Und wir erleben es auch, dass Gott durch Krankheit Geschwister zu sich holt in die Ewigkeit, um sie für immer absolut heil zu machen. Also ich halte es nicht für weise, an diesem Punkt dogmatisch zu sein und zu sagen, Gott will alle heilen und dann irgendwelche Erklärungen zu suchen. Meist ist dann der schuld, warum er nicht geheilt wird, weil ich bin nicht schuld, weil der gebetet hat. Komisch, ne? Wir schieben es immer an die anderen. Hey, warum lassen wir es nicht einfach in Gottes Hand? Jakobus sagt auf der einen Seite, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet oder weil ihr mit einer falschen Motivation bittet. Auf der anderen Seite ist Gott kein Automat, in dem wir irgendwo unser Gebet reinschmeißen und unsere Bestellung abgeben, auf den Knopf drücken und dann muss er das raushauen, was wir wollen. So funktioniert das nicht. Das hat uns auch nicht verheißen. Er ist Gott und nicht wir. Ich meine, wenn Gott jedes meiner Gebete erhört hätte, hätte ich schon mein Leben zerstört. Es ist die Wahrheit. Wir wissen gar nicht, was gut für uns ist. Er weiß es. Er ist allweise. Also lasst uns an ihm dranbleiben. Lasst uns ihm vertrauen. Lasst uns beten für Menschen. Aber lasst uns Gott auch die Antwort auf das Gebet überlassen. Und das ist unser Friede, dass wir wissen, dass er es tun kann. Und dass er gut ist, dass er weise ist, dass er weiß, was gut ist, was nicht gut ist. Und darin kann ich ruhen. Selbst wenn seine Antwort auf meine Gebete manchmal später oder nicht jetzt oder vielleicht auch nein ist. Auf jeden Fall können wir sagen, was Jesu Priorität war. Jesus hat hier keinen Heilungsdienst gestartet. Die Journalisten zusammengerufen und hey, hier Bühne aufbauen, wir machen hier Heilungsdienst, Heilungsgottesdienst. Jesus hat auch nicht Werbung dafür gemacht. Im Gegenteil, Jesus hat den Menschen oft gesagt, die er geheilt hat, erzähl es niemandem weiter. Jesus hat auch nie gesagt, folge mir nach und du wirst immer reich und gesund sein. Hat er nicht gesagt. Das ist ein falsches Evangelium. Das Wohlstandsevangelium. Nee, Jesu Priorität war, das Evangelium zu predigen und die Menschen zu lehren. Und Gottes Wort hat ja auch eine heilende Wirkung auf unsere Seelen, auf unsere Beziehungen. Und dann hat er auch noch körperlich geheilt. Und ich denke, die Reihenfolge, die wir hier sehen, ist nicht zufällig in diesem Vers. Er zog in Galiläa umher, er lehrte in ihren Synagogen, er predigte das Evangelium des Reiches und er heilte. Also wir könnten sagen, glaube ich, Jesus war ein Prediger, der heilte, er war kein Heiler, der predigte. Versteht ihr, was ich meine? Das war die Betonung seines Dienstes. Und das ist die richtige Betonung, denn was hilft es denn einem Menschen, wenn er körperlich geheilt wird für ein paar Jahre, bis er stirbt und seine Seele in Ewigkeit verloren geht und seine Beziehungen vielleicht nicht heil sind, seine Seele nicht heil ist. Lukas 19, Vers 10 sagt uns ganz klar, was Jesu Mission war. Da heißt es, da sagt Jesus selber, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war seine Priorität, das war seine Mission und das sollte auch unsere Mission sein. Das sollte unser Fokus sein in unserem Leben. Aber Jesus hat viele Menschen geheilt und die haben es nicht für sich behalten. Und das hat viel Aufsehen erregt, wie wir in den nächsten Versen sehen. Vers 24, und die Kundschaft von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan, mach vielleicht mal die Karte rein, die wir uns letztes Mal schon angesehen haben, also Syrien hier im Norden, Zehnstädtegebiet, Dekapolis, hier im Osten, Südosten, Galiläa im Westen, Jerusalem im Süden. Also die Menschen kamen von Norden, Süden, Westen, Osten, von überall her kamen sie zu Jesus, teilweise über 100 Kilometer weit. Jesus wurde zum Superstar. Eine Massenbewegung, eine große Volksmenge lesen wir hier. Wir wissen, einmal hat Jesus so um die 15.000 bis 20.000 Menschen gespeist, die ihm da zugehört haben. Leider waren viele von denen einfach nur wundergeil. Und sie haben ihn nicht wirklich gesehen, nicht ihn gesehen. Denn seht ihr, die Zeichen, die Heilungen sollten vor allem ein Zeichen sein dafür, wer Jesus ist. So dass die Menschen zu ihm kommen und sich von ihm retten lassen und ihm als ihren Retter und ihrem Herrn nachfolgen. Jesus war nicht interessiert an Namenschristen und Gottes Haus vollzukriegen. Jesus sucht Nachfolger. Jesus möchte Menschen retten. Jesus möchte Menschen heil machen. Das ist sein Fokus. Oh, diese riesen Volksmengen. Ja, aber wie viele standen unterm Kreuz bei Jesus? War ganz wenige. Und die meisten sind leider, wie viele heute, an den Zeichen hängen geblieben. Das ist ein totaler Quatsch. Das ist wie wenn du einem Hund die Wurst zeigst. Hier Fifi, schau da, wir haben eine tolle Wurst für dich. Und der Fifi schnuppert nur an deiner Hand und ist eingenommen von deinem Finger und verpasst die Wurst. Die Zeichen weisen auf Jesus hin, wer er ist. Der Messias, der Retter, der Herr. Und das wollen wir nicht verpassen. Verpassen wir das Wesentliche. Jesus ist nicht nur ein körperlicher Heiler, er ist viel mehr, er ist der Retter. Er ist der Herr, er ist Gott, er ist der Seelenheiler. Und als solcher heilte er jede Krankheit und jedes Gebrechen. Was immer das jetzt genau heißt, jede Art von. Gibt es irgendwas, was dir Sorgen macht? Gibt es irgendwas, was unheil ist in deinem Leben oder in deinen Beziehungen? Epheser 3 sagt uns, er ist fähig, über die Maßen mehr zu tun, als wir erbitten oder erdenken können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Er ist fähig zu heilen, den Körper zu heilen, aber noch viel wichtiger, deine Seele zu heilen, deine Ehe zu heilen, deine Beziehungen zu heilen, am allerwichtigsten deine Beziehung mit Gott. Also lass uns alles Unheile zu ihm bringen, angefangen mit uns selbst. Es gibt keine Situation, die zu finster für ihn ist. Er ist das Licht der Welt. Und wie wir letztes Mal gehört haben, wenn wir das Licht einschalten, muss die Finsternis weichen. Amen. So lasst uns ihm anbefehlen. Vater, weil wir sehen, wie wunderbar und wie gut du bist, wie schön du bist, wollen wir uns dir zuwenden und dir anbefehlen und umkehren von unseren Wegen zu deinen Wegen. Herr, wir wollen nicht mehr alleine selbstbestimmt durch unser Leben gehen. Wir wollen uns von dir bestimmen lassen, mit dir durchs Leben gehen. Denn du bist das Leben. Und wir wissen, dass du der Schlüssel bist für alles Heil. Wir wissen, dass du allmächtig bist. So wollen wir im Glauben leben, im Vertrauen auf dein Wort. Und Herr, hilf uns, gib uns das Wollen und das Vollbringen, dass wir wieder Petrus sagen, mir geschehe nach deinem Wort, auf dein Wort hin will ich tun, was du sagst. Denn wir wissen, das ist der Weg zum Heil. Und das ist der Weg, wie du Ehre bekommst. Und das ist, warum es in unserem Leben geht. Das Leben ist für mich Christus. Möge das wahr sein in jedem Einzelnen von uns. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Und dazu segne euch und stärke euch unser wunderbarer Gott. Er hält euch nahe bei sich. Mal ganz zweckfrei. Nicht um irgendwas zu bekommen. Nicht, dass er irgendwas tut, sondern wegen ihm. Er ist die Schönheit, er ist das Licht in Person. Lass uns einfach auf das Licht schauen, diese Woche mit ihm durchs Leben gehen und dann allen Impulsen folgen, allen Worten folgen, die er uns sagt. Amen.